sie will permanent geliebt werden. Und zwar bedingungslos.
Kantinengespräche. Der Podcast des Tiroler Landestheaters Innsbruck.
Hallo und herzlich willkommen bei Kantinengespräche, dem Podcast des Tiroler Landestheaters. Ich bin Magdalena Brück, Dramaturgieassistentin am Haus und darf diese Spielzeit die Produktion Eine Familie betreuen. Eine Familie, oder wie es im Original heißt, August Osage County, ist ein Schauspiel des amerikanischen Schriftstellers Tracy Letts und spielt inmitten der Prärie von Oklahoma, ein wenig außerhalb der 3000-Seelen-Kleinstadt Pawhuska. Zu Beginn des Stücks lernen wir Beverly kennen, pensionierter Hochschullehrer und Schriftsteller, wenn auch nur einen einzigen Gedichtsband verfasst hat, der seitdem eine Karriere als Vollzeitalkoholiker eingeschlagen hat. Seine Frau Violet hat Mundhöhlenkrebs und ist tablettenabhängig und dementsprechend pflegebedürftig, weshalb Beverly für sie eine Haushaltshilfe namens Jonna einstellt, die sich darum kümmern soll, für das Wohlergehen des Hauses und seiner beiden Bewohner zu sorgen. Kurz darauf verschwindet Beverly spurlos und sein Verschwinden versetzt die Familie in Aufruhr. Beverly und Violet haben 3 Töchter, die an verschiedenen Orten des Landes verstreut sind und nun mitsamt ihrer eigenen Familien und Partner anreisen. Die älteste Tochter Barbara bringt ihren Ehemann Bill und ihre 14-jährige Tochter Jean mit. Ivy steht alleine, scheint sich aber sehr über den Besuch ihres Cousins Little Charles zu freuen, der mit seinen Eltern, Tante Mattie Faye und Onkel Charlie, dazustößt. Zuletzt reist die jüngste Tochter Karen mit ihrem neuen Verlobten Steve aus Miami an und komplettiert die Familienzusammenkunft. Diese ist allerdings nicht so harmonisch, wie man es sich wünschen würde, sondern verwandelt sich in ein wahres Schlachtfeld von Konflikten, auf dem alle möglichen Vorwürfe gemacht werden, alte Geheimnisse ans Licht kommen und niemand unbeschadet hervorgeht. Der Autor von Eine Familie, Tracy Letts, wurde 1965 in Oklahoma geboren und schreibt nicht nur Theaterstücke, sondern ist auch Schauspieler, unter anderem für Film und Fernsehen. Manch eine oder einer kennt ihn aus Homeland oder aus den Greta Gerwig-Filmen Lady Bird und Little Women. Vorher war er 11 Jahre lang Teil der Steppenwolf Theatre Company sowie dem Famous Door Theatre in Chicago und schrieb 1991 sein erstes Stück Killer Joe. 1996 folgte sein Stück Verwanzt und 2003 Man from Nebraska, bis er 2007 Eine Familie veröffentlichte. Das Stück gewann 6 Tonys und einen Pulitzer-Preis und wurde 2013 verfilmt. Hierfür schrieb Letts selbst das Drehbuch. Er sagt von seinen Stücken, dass er in ihnen sehr viel von sich selbst verarbeite und seine Figuren allesamt Aspekte seiner Persönlichkeit repräsentieren. Eine Familie ist vor allem an seine Familie angelehnt, insbesondere seine Großmutter galt als Inspiration für die Matriarchin Violet. Ich sitze heute hier mit dem Regisseur von Eine Familie, Stefan Maurer, sowie mit Bühnen- und Kostümbildner Luis Graninger. Stefan und Luis inszenierten in der Vergangenheit bereits mehrfach gemeinsam am Tiroler Landestheater, zuletzt Marius von Meinburgs Stück Plastik und Edward Albees Wer hat Angst vor Virginia Woolf. Hallo Stefan, hallo Luis. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich, dass wir heute ein bisschen über das Stück sprechen können und steige direkt ein mit einer Frage an dich, Stefan. Und zwar, das Thema Familie ist ja eins, zu dem ungefähr jeder etwas zu sagen hat, weil es jeden unmittelbar betrifft. Eine Familie ist also keineswegs das einzige Theaterstück, das sich mit dieser Thematik beschäftigt. Was hebt dieses Stück für dich von anderen ab?
Ich würde es umgekehrt formulieren. Die Qualität bei dem Stück scheint mir zu sein, unabhängig von anderen, dass das, was du in der Eingangsfrage schon formuliert hast, dass es jeden tatsächlich abholt. Das heißt, wir haben jetzt in der Produktion während den Proben darüber gesprochen und ich habe mit Leuten außerhalb gesprochen oder Leuten auch, die den Film, es ist ja verfilmt, gesehen haben und jeder sagte, oh, das ist ja irgendwie meine Familiengeschichte und jeder hat eine andere Geschichte erzählt. Und das scheint mir ein deutlicher Hinweis dafür zu sein, dass dieses ja archetypische Thema Familie, dass dieses Thema der kleinsten sozialen Einheit oder Zelle geradezu von dem Stück sehr gut berührt wird. Und ich sage auch bewusst berührt, weil es die Gefühle, die man hat, berührt. Und das ist einfach eine besondere Qualität, ohne über andere Stücke zu sprechen.
Luis, ich frage direkt bei dir mal weiter. Wir haben jetzt für unsere Produktion kein Einfamilienhaus auf der Bühne gebaut, sondern das Bühnenbild ist, ich würde sagen, eher abstrakt. Kannst du mal beschreiben für die ZuhörerInnen, wie das Bühnenbild aussieht und etwas erklären, was für ein Konzept dahinter steckt und was für einen Raum ihr kreieren wolltet?
Das Stück spielt ja in Amerika, in Oklahoma. Das war für uns schon so ein Gedankenkonstrukt, so eine Idee, die dann darunter lag oder darunter liegt. Und Stefan und ich sind ja jetzt nicht unbedingt bekannt dafür, dass wir immer jetzt realistische Räume auf die Bühne stellen. Die Idee war, diese große Gruppe irgendwo zusammenzufinden in einer Art Prärie, in einer Art Verwüstung. Wir hatten auch dieses Bild der Zeiten, die durch diese Familie gehen, also die Mutter ist Mitte 60 oder so, also dass irgendwie so eine Zeit durch die Bühne geht und mit Fassadstücken und so zu arbeiten.
Naja, das Präriebild ist tatsächlich entscheidend. Das heißt, es sind ja trotzdem ganz viele reale Dinge, ne? Also die Versatzstücke sind ja real, die da auf der Bühne stehen. Insofern ist es jetzt eine Zusammenfügung, die dann eigentlich ein Präriebild als Innenraum darstellen. Und im Stück, relativ am Anfang, heißt es schon, Prärie ist ein Bewusstseinszustand, ist ein Gefühl. Und da sind wir eigentlich drumherum, so auch drumherum gekreist, oder?
Da hast du recht, ja. Ja, dieses, wie du sagst, eben Paris ein Gefühl. Irgendwo, dass man ahnen kann, was für ein, ja, dieser Gefühlszustand, der in der Familie drin ist.
Ja, und es gibt ja, tatsächlich auch, also es ist ja Amerika und Amerika als Bild der Freiheit und Freiheit kann zu Verwahrlosung führen und da gibt es ja auch, der junge Brecht hat auch ein Stück geschrieben, das heißt Prärie, wird so gut wie nie aufgeführt. Ich wüsste gar nicht, dass es mal irgendwo, ich habe es nie auf dem Spielplan gesehen, aber da geht es auch schon darum. Es geht darum, dass was passiert, wie weit du die Freiheit treibst und wie weit führt es in eine Verrohung. Und dafür ist das tatsächlich eine finde ich schon eine theatralische Umsetzung, das, woran wir dann irgendwie uns da angenähert haben. Und uns geht es ja auch immer auch ganz stark um Gefühle, die ausgelöst werden. Und ich glaube und hoffe doch auch mit dem Raum.
Ja, um das Bühnenbild vielleicht nochmal kurz zu beschreiben. Es gibt eine Drehbühne und auf dieser Drehbühne sind eben diese einzelnen Möbelstücke angeordnet. Wir haben eine Hollywood-Schaukel, diverse Stühle, Tische, diesen Kosmos von Violet im Hintergrund. Das ist so ein Zylinder mit so einem Vorhang, in dem sie immer sitzt. Und insgesamt passt es ganz gut zur Prärie-Thematik, dass es ein bisschen leer ist, obwohl wir den ganzen Bühnenraum auch nutzen. Stefan, wie bist du daran herangegangen, auf dieser Bühne die Szenen zu inszenieren? Also auf den Proben haben wir auch immer wieder ein bisschen geflucht, dass eine Familie so sehr viele Miniaturszenen hat. Kannst du mal erklären, was du mit diesem Begriff meinst und worin du die Schwierigkeit auch sahst, diese zu inszenieren?
Wenn man das Stück liest, wirkt es extrem flüssig. Das heißt, man hat es alles wie bei einem Roman oder bei einer Erzählung, man hat es alles im Zusammenhang, man hat die Figuren, liest sie im Zusammenhang, man liest es eigentlich als totales Ensemblestück, in dem alle immer irgendwie da sind. Wenn man es arbeitet, muss man dann plötzlich Einzelszenen, die manchmal ganz kurz sind, eine halbe Seite. Es gibt auch eine Einzelszene, die hat drei Zeilen und dauert trotzdem eine Weile, ist dann halt stumm. Man muss also diese einzelnen Szenen erarbeiten und hat dann plötzlich viel weniger Material, als man dachte, man hat es beim Lesen. Das heißt, man muss dieses Material, dieses Gefühlsmaterial wieder hochholen. Und das ist in der Probenarbeit dann irritierend, weil es gar nicht dem Eindruck entspricht, den man beim Lesen hatte. Und das ist aber tatsächlich dann letztlich doch auch nur ein technisches Problem und hat mit der Schreibweise von Tracy Letts zu tun. Weil sobald man es wieder zusammenhängt,
geht das mit den Miniaturszenen verloren. Das ist tatsächlich etwas, was man an der Schreibweise während der Proben erst kennenlernt. Wie gesagt, ich denke, das, was dann auf die Bühne kommt, ist dann eigentlich auch wieder fließend und flüssig. Und das hat ja wiederum auch mit dem Raum zu tun, dass wir das eben nicht so abgehackt haben wollten, sondern dass wir das eigentlich, du hast von Kosmos, von Violet gesprochen, und letztlich ist aber dann der gesamte Raum, so wie es der Mikrokosmos hinten von Violet ist, der gesamte Raum dann auch der Kosmos der Familie, auch der abgezirkelte Kosmos, wo es dann vorne auch noch so zwei Regale gibt, wo es dann auch den Raum, auch so ein Mikrokosmos von Beverly, also ihrem Mann, gibt, wo es also auch darin gefasst Mikrokosmen gibt. Und das ist sozusagen das Versatzstückhafte im Raum, von dem wir gesprochen haben, ist dann letztlich auch versatzstückhaft von den Szenen, wo dann aber natürlich ein Satz, der auch banal wirkt, trotzdem sitzen muss, weil man dann für den Aspekt der Rolle gar nicht viel mehr Raum hat. Und das ist das, was in der Erarbeitung dann vielleicht ein bisschen manchmal mühsam war, und du hast recht, ich habe geflucht, weil man dann aber nicht dann für, sobald man es wieder zusammenfügt, weil dann entsteht wieder aus den vielen kleinen Puzzeln ein Bild, und das sieht man dann als Ganzes.
Ja, ich finde, das, was schön ist an diesen Miniaturszenen beim Zuschauen, ist, dass es das Ganze sehr kurzweilig macht. Also man fliegt dann so ein bisschen durch und es kommt immer wieder was Neues und man hat keine große Zeit, sich überhaupt zu langweilen. Wie ist denn das dann im Kontrast, so diese Gruppenszenen zu haben, wo wir teilweise 12 Personen auf der Bühne haben, die alle durcheinander reden? Es passieren 3 verschiedene Konversationen an unterschiedlichen Stellen, während noch irgendwer irgendwas herumträgt und Tabletts werden von A nach B gebracht. Ist das dann schon eine Erleichterung im Kontrast zu diesen kleinen Szenen, dann einfach mal ganz viel gleichzeitig managen zu müssen?
Naja, ja, es ist eine Erleichterung. Es ist aber auch, es entspricht dann viel stärker dem Leseeindruck. Es entspricht viel stärker dem Eindruck von dem Gesamtstück. Und dann denkt man sich am Anfang, ah ja, jetzt ist man da angekommen, ne, wo das Stück auch ist. Insofern ist das, was vielleicht schwieriger wirkt, weil mehr Leute auf der Bühne sind, im ersten Augenblick leichter. Trotzdem muss man es natürlich auch fassen, aber das machen die Darsteller dann schon. Die sind ja toll.
Ja, all diese ganzen Menschen müssen ja auch eingekleidet werden. Eine Familie spielt jetzt in der Gegenwart und die Figuren tragen dementsprechend auch alltägliche Kleidung. Als Laie würde ich mir jetzt vorstellen, dass es ja einfach ist, einfach Figuren in Alltagskleidung zu stecken. Man geht ins Geschäft, kauft sich etwas, das dort hängt, und passt dann schon irgendwie. Wie sieht das in der Realität aus, Luis?
Liebe Magda, ja, das denkt man, aber also meine Erfahrung ist, dass es, also ich persönlich finde es schwierig mit den Alltagskostümen, weil die Figuren natürlich, also man hat so Bilder dazu und man hat natürlich viel Auswahl. Man sagt, ja, ich gehe mal in die Geschäfte, ich kann heutzutage, man hat das Internet, wo man so durchsurft, durchscrollt. Man findet irgendwie so ein, man kriegt so einen Input und hat dann trotzdem wieder immer die Schauspieler, Schauspielerin, wo man dann zwar man hat einen Input gekriegt und denkt sich, ach, das ist genau das. Und dann steht man da und sagt bei der Anprobe, nee, passt ja überhaupt nicht. Das ist ja überhaupt völlig falsch gedacht. Und ich persönlich finde Alltagskostüme wirklich schwierig, weil so ein, wenn man jetzt so jetzt in farblich oder so silhouettenmäßiges Konzept ist große kreative Arbeit auch. Aber man hat dann so einen Rahmen, in dem man sich bewegen kann. Bei den Alltagskostümen, so geht es mir, ist es dann wirklich immer auch wieder der Moment, dass man auch was gefunden hat. Und dann geht man das nächste Mal wieder für eine andere Figur was kaufen und sieht plötzlich, ah, das Hemd wäre ja auch toll für den. Also das kann sehr, nur für einen Ausstatter ganz schön anstrengend sein. Also mit sich selber so beschäftigt zu sein. Und irgendwann muss man dann auch sagen, natürlich auch der Kostümabteilung gegenüber und auch sich gegenüber, jetzt ist mal Schluss. Was, glaube ich, überhaupt so ein bisschen bei Ausstattern, Ausstatterinnen stattfindet, als ja eben dieses jetzt ist mal Schluss zu sagen, weil man ja immer auch so einen kreativen Prozesses. Und Stefan und ich ja auch irgendwie versuchen, immer so eine Durchlässigkeit zu haben. Also gar nicht so, das so von Anfang an fest zementiert, ja, das muss das dort sein und so. Auch das bei der Bühne, dass wir versuchen, dass die SchauspielerInnen da irgendwie den Raum sich erobern können. Also dass sie einen Platz selber finden können. Ja, wie gesagt, nee, es ist Alltagskostüm. Für mich persönlich finde ich es eine nicht leichte Aufgabe.
Wobei wir ja den Rahmen, dass wir Amerika erfinden, noch so ein bisschen als äußeren Rahmen haben. Der erleichtert das vielleicht auch nicht.
Ja, erleichtert es nicht. Das ist, muss ich zugeben, ich war noch nie in Amerika.
Ich auch nicht.
Und man hat, wie gesagt, man hat so dieses, eben, man ist kulturell natürlich von popkulturell jetzt von Amerika geprägt. Man kennt Amerika von Filmen, verbindet das sofort auch irgendwie Dinge. Mir persönlich geht es dann manchmal so, dass man denkt, oh hoppla, jetzt verkleide ich jemanden total. Jetzt wird's, ja, also dieses, es ist so eine Gratwanderung. Also ja, der Cowboy-Hut ist es, das Stetson ist es nicht. Ja, das ist, ich glaube, es geht bis zur Premiere, ist es noch Arbeit? Ist es auf jeden Fall Arbeit, ja.
Ja, aber trotzdem ist es irgendwie, weil wir auch gesagt haben, wir finden es schon so eine, auch ein bisschen eine formale Klammer. Das heißt, es ist Alltag und gleichzeitig irgendwie ist es dann noch die Zusatzaufgabe, diese leichte Überhöhung auch noch drin zu haben, ohne dass sie spürbar ist. Jetzt haben wir es aber allerdings verraten.
Hoffentlich erkennt das Publikum das, die leichte Überhöhung.
Das soll man hier nur spüren. Ja.
Dann frage ich mal weiter zur Handlung des Stückes ein bisschen, da sind wir jetzt noch nicht so drauf eingegangen. Bei einer Familie geht einiges schief, würde ich behaupten. Also immer wenn man denkt, angespannter kann die Stimmung gar nicht mehr werden, passiert irgendwas Neues, die Fetzen fliegen. Und eigentlich ist es eine ziemliche Talfahrt, bei der alles immer schlimmer wird. Trotzdem hatten wir zumindest auf den Proben auch sehr viel zu lachen und auch Tracy Letts selbst bezeichnet eine Familie nicht als eine Tragödie, sondern als eine Tragikomödie. Was macht für dich oder für euch den komödiantischen Wert des Stückes aus? Das ist ja sowieso mal schwierig mit Humor, aber wie hast du versucht oder ihr das in der Inszenierung hervorzubringen?
Also ich habe zwei falsche Schakale auf die Bühne gestellt, die ich sehr lustig finde und die inzwischen alle Schauspieler ihnen sehr lieben, sehr lieb gewonnen haben.
Ich liebe die auch.
Ja, es ist ja so, wie du sagst, dass es mit dem Humor eine schwierige Sache ist. Während der Arbeit ist das überhaupt kein Bemühen, das hervorzuheben. Ich glaube, dass das für die Zuschauerinnen und Zuschauer unterschiedlich sein kann. Ich finde tatsächlich das Stück lustig und eine der Darstellerinnen sagte dazu auch, dass vieles, also was du jetzt als Talfahrt bezeichnet hast, so absurd wirkt. Und im nächsten Moment ist einem klar, dass das Absurde sehr real ist. Und dieser Moment der Diskrepanz von, dass man denkt, ey, das geht aber ganz schön irgendwie, was machen die denn da? Und dann, dass man im nächsten Moment kapiert, ey, so ist es. Das ist ja tatsächlich so, das passiert und vielleicht teilweise auch noch viel krasser. Und dann ist es lustig. Also ich glaube, das ist etwas, was für manche BetrachterInnen auch lustig sein kann. Ich selber muss zugeben, ich finde es lustig. Das entspricht dann einfach meiner Humorlage und da bin ich dann ganz bei Tracy Letts. Aber es kann auch Leute geben, die das ganz fürchterlich tragisch finden. Er sagt ja Tragikomödie. Und das ist ja bei Tragikomödien immer. Also es ist ja nicht auf Pointe geschrieben, es ist kein Boulevard. Es hat damit nichts zu tun. Aber wenn man das dann einfach so real nimmt, wie weit eine narzisstische Person mit ihrem Narzissmus geht und darüber vielleicht auch seltsam die Realität interpretiert, dann kann man das schon lustig finden.
Ja, ich glaube, es ist auch ein bisschen so eine Sache von Lachen, wenn es nicht zum Weinen reicht. Also Humor ist ja auch ein wahnsinniges Mittel, um mit Leid umzugehen eigentlich. Und man sagt ja immer, Lachen distanziert. Und also ich erwische mich selbst, dass ich bei den Stellen lache, wo ich mir denke, es ist gerade so unangenehm, ich halte das gar nicht aus, ich muss jetzt drüber lachen, weil ansonsten werde ich wahnsinnig. Und ich glaube, da hilft die Tragik des Stückes ein bisschen, also man bringt selbst als Zuschauer die Leichtigkeit mit rein, weil es anders gar nicht auszuhalten wäre. Man muss lachen, sonst müsste man weinen.
Ja, und es ist zum anderen auch so, also ich will jetzt gar nicht zu sehr auf dem Hummer rumreiten, weil wie gesagt, das wird jeder und jedem anders gehen. Aber eigentlich ist es natürlich so, dass sobald man zum Lachen verführt wird, die Chance der Veränderung, also für einen selber, weil man sich auch öffnet, größer ist. Also Komödien sind immer subversiver als Tragödien. Und das Stück will ja die Gesellschaft nicht unbedingt ändern, aber vielleicht ist, wenn man darüber lachen konnte, für einen selber dann manchmal auch der Anstoß, über irgendwas so bei sich nachzudenken, leichter. Also das kann schon sein.
Ich glaube, Tracy Letts hat auch in einem Interview so etwas gesagt, wie dass die Leute ins Stück gehen und es sich anschauen und herausgehen und eben sagen, ja, das ist meine Familie und das ist ja auch der Gag am Stück ein bisschen. Und dass sie aber auch im Nachhinein drüber lachen können, dass sie es eben sind und dass da so eine gewisse Selbstironie bei entsteht. Das ist eigentlich ganz schön. Ich frage jetzt mal weiter zur Mutter, zu Violet. Du hast gerade den Narzissmus schon angesprochen. Also Violet ist eine wahnsinnig schlagfertige Figur, sage ich jetzt einfach mal, die quasi in alle Richtungen austeilt und dabei auch niemanden verschont. Gleichzeitig hatte sie es selbst auch nicht immer einfach und ist mittlerweile auch einfach sehr krank. Also sie hat Krebs, sie ist tablettenabhängig. Ihr Mann lässt sie einfach mit irgendeiner Haushaltshilfe alleine und macht sich von dannen. Das ist ja auch kein leichtes Päckchen, das sie da zu tragen hat. Wie viel Verständnis hast du dafür ihr Verhalten und kannst du das auch irgendwie entschuldigen, weil sie ja nicht anders kann?
Also da kann man jetzt Diskussionen darüber beginnen. Für mich geht es nicht um die Schuldfrage. Insofern entschuldigen oder nicht, ist für mich nicht das Thema. Und mit dem nicht anders können, ist halt die Frage. Also das ist sicherlich ein narzisstisches Bild. Das ist was, man kann auch vom Krankheitsbild sprechen. Sobald man es als Krankheitsbild anerkennt, kann man sagen, da kann sie nichts dafür. Muss man halt behandeln. Wenn man es nicht als Krankheitsbild sieht, sieht man es natürlich den Narzissmus, dieses von sich gar nicht absehen können, einfach auch als eine Verhaltensweise, die ja tatsächlich auch so ein bisschen um sich greift, auch gesellschaftlich um sich greift. Und dann kann man das Ganze auch als eine besonders verdichtete Form von Phänomenen sehen, die gerade auch jetzt bei uns in der Gesellschaft um sich greifen. Und dann wäre es ja schon wünschenswert, wenn man da auch darüber nachdenkt, es zu ändern. Das heißt, ich würde eigentlich allen, also sowohl denen, die unter narzisstischen Problematiken leiden, als auch die, die selber davon betroffen sind, sicherlich wünschen, dass es Veränderungen gibt. Inwieweit die möglich sind, ist strittig. Aber das Erkennen ist auf jeden Fall schon sehr viel wert. Entschuldigen, wie gesagt, ist da nicht mein Thema, weil letztlich bleibt ja, und das ist ja das Fatale, trotz diesem Mangel auch an Empathie oder bleibt ja immer noch das ganz, ganz starke Bedürfnis nach der Liebe. Und das haben die alle. Also sie will permanent geliebt werden. Und zwar bedingungslos. Und um das bedingungslos zu machen, gehst du einfach so weit, dass man Bedingungen schafft, wo man sagt, okay, jetzt ist aber irgendwie, jetzt, wo man eigentlich von außen sagt, ey, das muss jetzt schon lange Schluss sein. Aber um es zu erfahren, dass es bedingungslos ist, muss man immer weitergehen. Das ist nicht schön, aber es ist eigentlich die hundertprozentige Liebe und das hundertprozentige so funktionieren, wie es sein soll. Das ist schwierig, aber die anderen wollen ja auch geliebt werden. Die anderen, die auch darunter jetzt leiden, wollen auch geliebt werden. Und die außen vor sind, wollen gerne, dass die, die jetzt näher dran sind, auch diese Liebe erfahren. Und dieses der Liebe hinterherlaufen ist natürlich furchtbar. Und das ist nichts, wo ich sage, okay, das ist okay, weil das ist ja ein schlimmer Zustand. Aber er erklärt sich. Und das wird, glaube ich, in diesem Stück auch sehr gut deutlich. Insofern sind da sozusagen so Fehlschaltungen und wenn man die irgendwie verändern könnte, wäre das toll. So sehe ich das viel stärker. Also das ist, aber es ist sehr, sehr, also diese Form von
von Störungen, die er tatsächlich auch scheinbar um sich greift, die zu unterbrechen, ist sehr, sehr schwierig. Und das ist irgendwie das, was das Stück irgendwie sehr, sehr prägnant irgendwie auch zeichnet. Und das finde ich interessant.
Ja, man sieht ja ganz stark, dass gerade die drei Töchter sehr oft Opfer werden von Violets Ausrastern, Barbara, Ivy und Karen. Was hat es mit diesen Frauen gemacht, mit so einer Frau aufzuwachsen?
Unterschiedliches. Da geht es ist ja geradezu wie so ein Muster. Also es gibt die Figur, die Antagonistin ist, die kämpft, die versucht Verantwortung zu übernehmen, die eine Selbstständigkeit versucht im Kontrast zu erlangen. Es gibt die Figur, die versucht zu erfüllen, die allen Wünschen der Eltern, der Mutter versucht, die einfach das Problem zu lösen, indem man tatsächlich diese hundertprozentige, perfekte Violet-Welt auch unterstützt und darüber auch die eigene sich selber definiert. Es gibt die Flüchtige, die sowieso nie beachtet wurde und die tatsächlich sicherlich auch ein bisschen lost ist und außerhalb irgendwie Antworten sucht und jedes Mal über neue Konzepte. Also es bleibt nicht folgenlos.
Ja, so kann man es, glaube ich, ganz gut beschreiben. Ich habe noch eine ganz andere Frage. Und zwar im Originalstück ist Jonna, die wir jetzt bisher noch gar nicht erwähnt haben, sie ist die Haushaltshilfe der Westons, sie ist eine Cherokee, also eine indigene Frau und eigentlich wird sie auch von einer indigenen Schauspielerin gespielt. Zur Kontextualisierung ist vielleicht interessant, also Oklahoma ist der US-Staat mit der höchsten indigenen Bevölkerungsdichte und hat auch verglichen mit den anderen Staaten besonders viele verschiedene indigene Völker, die noch dort leben. Also es ist in Oklahoma eine verhältnismäßig große Minderheit. In unserer Produktion wird Jonna von Elena Maria Knapp gespielt, die keine nordamerikanischen Wurzeln hat. Von Violet wird sie trotzdem immer wieder als Indianerin bezeichnet, obwohl sie auch immer wieder betont, dass sie eigentlich gar keine Indianerin ist. Kannst du mal ein bisschen erklären, wie es zu dieser Umbesetzung, sage ich jetzt mal, kam und was für dich dahinter steckt?
Naja, also wir haben ja vorhin gesagt, dass wir Amerika so ein bisschen erfinden wollen, wozu aber auch gehört, dass wir nicht sagen, wir sind das. Also insofern wäre das irgendwie jetzt dann ein totaler Quatsch, wenn man sagen würde, diese Figur ist eine amerikanische Ureinwohnerin. Das ist sozusagen, dann würde man versuchen, es wirklich dahin zu verorten und nicht in die Fantasie über das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, worum es ja viel stärker geht, also um diesen Freiheitsbegriff, als jetzt wirklich irgendwie eine folkloristische Annäherung. Insofern wäre das für uns hier total verlogen. Man hätte das jetzt übersetzen können mit was ganz anderem, also sozusagen irgendwie, dann hätte man es aber nach Europa geholt. Das wollten wir ja nicht, weil wir ja Amerika finden wollen. Insofern ist dieser der Punkt, dass es nur noch in der Behauptung bleibt, wie auch die anderen Sachen ja Behauptungen sind, vielmehr eine Zeichnung von den beiden älteren Figuren, also den Elternfiguren, die einfach bei der Korrektheit nicht mitmachen wollen. Sie sind ja insgesamt durchgängig mit großer Lust inkorrekt. Also das gehört ja so zu ihren Identifikationsmerkmalen. Und dazu gehört auch, dass man diese unkorrekte Sprache benutzt, die von den Töchtern immer wieder auch mal korrigiert wird, die von der Figur Jonna selber auch am Anfang gleich korrigiert wird. Aber da scheißt man drauf. Und insofern macht man sich darüber lustig. Und das ist tatsächlich darüber dann ein Konflikt, der wiederum mehr im Ideenbereich bleibt. Also welche Sprache darf man verwenden, welche nicht. Und das ist für eine so selbstbezogene Figur und eine, die auch aus einer Befreiung herauskommt. Also es ist ja tatsächlich, wenn man jetzt von den Wurzeln oder so spricht, es ist eine Freiheit erreicht und das ist ja ganz toll. Und es ist auch eine Befreiung passiert. Das ist auch toll, also das ist das, was die erreicht haben. Ne? Also es ist so in Europa ein bisschen vergleichbar mit den 68ern, die irgendwie sich von ganz viel Ballast befreien wollten und danach wunderbar autoritär wurden. Also das ist so. Und diese Ich-Durchsetzung total. Und das ist genau so ein Moment, wo man sich doch einfach nicht den Mund verbieten lässt. Und das ist das, was eigentlich für uns daraus übrig geblieben ist. Was im Kern im Stück auch ist, nur wir behaupten jetzt einfach nicht, dass wir diese, also da wir es in einem Fantasie-Amerika belassen, ziehen wir es nicht rüber. Das hätte man auch machen können. Also ich habe einmal Wer fliegt übers Kuckucksnest inszeniert und da gibt es ja auch die Figur dieses Indianers. Und da haben wir das aber nach hier gezogen und sind dann tatsächlich, haben dann das Ganze einfach umgedreht in einen Geflüchteten. Ne? Und das hat dann ein iranischer Schauspieler gespielt und darüber bekam es eine andere Verortung. Das wäre für hier Quatsch, weil wir das ja in unserem Fantasie-Amerika belassen wollten. Insofern ist das alles eigentlich viel mehr eine Frage, wie spricht man über was, als jetzt wirklich eine reale Problematik.
Bei Violet ist es ja auch noch zusätzlich interessant, also man kennt das ja von, ich sage jetzt mal der älteren Generation, dass da eben eine gewisse Sturheit besteht, ihr seid noch nicht gemeint, dass eine gewisse Sturheit besteht, sich eben mit Veränderungen in der Sprache auseinanderzusetzen. Aber bei Violet ist es ja auch wirklich aktives Desinteresse an Jonna. Also sie interessiert sich ja nicht mal genug, ihren Namen zu lernen. Auch, also das kommt ja auch zwischendurch immer wieder vor. Und ich finde es dann ganz interessant, wie das am Ende so umschwingt. Ich möchte jetzt das Ende nicht verraten, aber so wahnsinnig groß ist die Familie nicht mehr am Ende des Stückes. Und Violet eigentlich auf Jonna wirklich dann angewiesen ist. Und in dem Moment merkt man dann ja schon einen Wechsel, dass sie auf einmal sich dann zu Jonna doch umdreht und ihr zuwendet.
Man nimmt, was man braucht.
Ja.
Also es ist ganz einfach. Es ist auch, man nimmt, was man hat, man nimmt, was man braucht und es geht um einen selbst. Und insofern ist das natürlich nur folgerichtig. Also warum braucht man die eine Tochter, wenn die andere da ist? Die dritte braucht man eh nicht. Also es ist so, und wenn die anderen da weg wären, dann wäre die plötzlich die Lieblingstochter. Also es ist, das ist, man nimmt, was man hat, man nimmt, was man braucht. Und so kann man ja auch ganz gut überleben. Also sagen wir mal so, Es ist irgendwie für Krisenzeiten sind solche Verhaltensmuster gar nicht schlecht. Also es ist tatsächlich, sind es ja Violet und Beverly und auch Mattie Faye, die Schwester, Kriegerinnen und Krieger. Also das ist, oder ja, der Beverly weniger, aber die beiden Geschwister, das sind Kriegerinnen. Und die sind da ganz gut dabei. Also das ist ein gutes Überleben.
Aber Violet hat ja auch irgendwie ihre Töchter ja gezähmt, oder? Am Halfter. Und Jonna ist ja irgendwie auch etwas, das ist ja auch noch sowas, was unberechenbar, also für sie auch ein bisschen unberechenbar, oder?
Ja.
Also und Beverly bringt die ins Haus und verschwindet. Das ist ja alles so, der ist schon so eine Figur, an der sich das auch so ein bisschen aufbaut. Also so auf, ja, und wie du sagst, na klar, es wird dann halt zur vierten Tochter gemacht.
Ja, eigentlich nicht. Es bleibt die Fremde. Ja,
die Fremde bleibt.
Und die Fremde ist für Manipulation natürlich weniger leicht erreichbar und insofern auch abzulehnen. Das ist ein Muster, was bleibt. Es bleibt ein Fremdkörper und diese Fremdheit ist ja auch eine Distanz und diese Distanz ist ein Schutz und dieser Schutz bedeutet auch weniger Zugriff. Das heißt, diese Anschauung des Zugriffs versucht man erst, wenn die man besser im Griff hat, nicht verfügbar sind. Dann aber sofort. Also das ist, gehört zum Überlebensmuster. Aber die Figur ist insofern für das Stück sehr interessant, weil sie auch ein Spiegel ist. Ein Spiegel, weil sie von außen kommt. Alle anderen sind ja Familienmitglieder, aber sie bleibt außen. Und das ist insofern etwas, was heraussticht in dieser ganzen Konstellation.
Was hofft ihr, mit welchen Gedanken und Eindrücken und vielleicht Gefühlen ZuschauerInnen nach dem Stück das Theater verlassen? Gibt es irgendwas, was sie vielleicht, wo es schön wäre, wenn sie das mitnehmen würden?
Ich sage mal, als alter Romantiker, Liebe. Ja, nee, also dieses, wie Stefan ja schon gesagt hat, also dieses, das Thema ist ja letztendlich beim Menschen immer Liebe. Also irgendwo dieses, ja, und sich selber zu erkennen, irgendwie mit allen
Schwächen, mit allen Hoffnungen und natürlich an diesem Scheitern zu erkennen, was die menschliche Tragödie ist irgendwo und dass Humor teilweise drüber hilft und eben Liebe irgendwo in dem Ganzen so eine Stütze geben kann. Und ja, das ist so, aber da ist es, wie gesagt, da bin ich ein Romantiker.
Ja, und ich wünsche mir ganz einfach, dass man tatsächlich das, was ich eingangs sagte, jeder da ja irgendwas auch wiedererkennt und dass man danach über das, was man wiedererkennt, mit den anderen ins Gespräch kommt, weil man dann plötzlich feststellt, dass jemand anderes was anderes wiedererkennt und dass man darüber in den Austausch kommt. Also ich finde ganz toll, das finde ich bei Theater grundsätzlich, wenn man rausgeht und ein Gesprächsbedürfnis hat, und das würde ich mir sehr wünschen.
Ja, damit wären wir dann auch am Ende der Fragen angekommen. Danke Stefan und danke Luis, dass ihr heute hier wart und uns was erzählt habt.
Vielen Dank dir.
Eine Familie hat am 22. April 2023 Premiere im Großen Haus des Tiroler Landestheaters. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns dort besuchen kommen. In der nächsten Folge von Kantinengespräche spricht Alena Padatscher mit Enrique Gasavalga und Lara Brandi über unsere neue Tanzproduktion Madame Bovary. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Kantinengespräche. Der Podcast des Tiroler Landestheaters Innsbruck. Thank you.